Gut, dann fange ich mal an. Mein Name ist Mike Michalke. Ich bin Initiator des Open Music Contest, ein Musikwettbewerb für Musik unter Creative Commons Lizenzen. Und ich habe hier einen Vortrag angemeldet unter dem etwas provokanten Titel Die gescheiterte Revolution. Ich habe vorhin sehr aufmerksam und interessiert das Panel zum Umgang mit geistigem Eigentum verfolgt und habe mich anfangs sehr gefreut, dass es mit dem Ziel startete, mal nicht nur über Musik, nicht nur über Geld zu reden, und war dann ein bisschen enttäuscht, als sich dann rausstellte, dass es doch die ganze Zeit wieder nur um Geld gehen würde. Was ich jetzt hier vorhabe, so ganz grob, ich habe quasi diesen Vortrag jetzt in drei grobe Teile eingeteilt. Ich möchte erstmal mit euch zusammen anschauen, wo steht eigentlich die Musikindustrie gerade, die ich gerne als die alte Musikindustrie bezeichne. Das ist der große Teil, das Leben der anderen. Als nächstes die gescheiterte Revolution, quasi der namengebende Teil für diesen Vortrag. Was kann man denn aus diesem gescheiterten Modell, was ich jetzt einfach mal als gescheitert darstelle, so ableiten, was man eventuell anders machen müsste? Und wie viel haben wir davon schon umgesetzt oder laufen wir überhaupt in die richtige Richtung? Und damit niemand hinterher enttäuscht ist, ich sage jetzt nicht, dass ich nicht über Geld rede, sondern ganz am Ende kommen noch so ein paar kleine Hints, der Teil Kleingeld, denn Geld ist nicht völlig unwichtig. Ich möchte halt hier jetzt nicht sagen, lasst uns überhaupt nicht über Geld reden, sondern mein Ansatz ist mehr zu sagen, okay, versuchen wir doch mal so ein großes Ganzes zu machen. Schauen wir uns erstmal an, warum hat das eine nicht geklappt? Was kann man daraus irgendwie ableiten? Wie könnte man es denn jetzt machen unter den geänderten Umständen, damit es klappt? Und dann am Ende nochmal gucken, okay, was gibt es denn eventuell für Möglichkeiten, um das zu finanzieren? Der Teil in der Mitte wird vielleicht ein bisschen theoretischer und nicht ganz so konkret, aber wir können dann von mir aus im Anschluss noch die ganze Nacht diskutieren, wie man das vielleicht irgendwie praktisch umsetzen kann. Um mal zu starten, dachte ich mir, ich mache mal so für jeden zum Mitraten so ein bisschen so eine kleine Runde DALL-E-Click. Was sieht man hier wohl? Könnt ihr euch vielleicht mal so kurz in euch kehren? Ich verrate mal, dass es sich um Zahlen aus den Jahreswirtschaftsberichten, den letzten beiden des Bundesverbands Musikindustrie, handelt. Hier möchte ich mal in den Videostream ein kurzes Embedding machen für den Vertreter der Musikindustrie, der vorhin gesprochen hat, Stefan Herwig, der sich immer so um diesen Begriff Musikindustrie drumherum windet und sagt, das ist eigentlich gar keine Industrie, das ist eigentlich nur eine Wirtschaft und alles mittelständisch und so. Aber ich finde, wenn sich der Bundesverband schon selbst so nennt, dann kann man irgendwie niemandem übel nehmen, dass man sich diesen Begriff halt eben auch aneignet. Was wir hier sehen, sind Absatzzahlen bzw. Downloads in Millionen, die ich halt aus diesen Berichten entnommen habe. Also die Zahlen könnt ihr in diesen Berichten nachlesen, die stehen als PDF im Internet. Die Grafik werdet ihr bestimmt nicht finden. Was ich nämlich ein bisschen überraschend fand, ist, dass die Zahl der illegalen Downloads über die letzten 7 Jahre halt irgendwie konstant nach unten gegangen ist oder relativ konstant. Wogegen, und das fand ich besonders überraschend, die Zahl der verkauften Audio-CDs in den letzten 7 Jahren nahezu konstant bei ungefähr 145 Millionen Stück lag. Man hatte so, wenn man die Berichte hört, immer den Eindruck, dass je mehr illegale Downloads, desto weniger CDs werden verkauft und hin und her. Das wird ja immer so ein bisschen suggeriert. Aber die Zahlen geben das jetzt hier irgendwie nicht so wieder. Außerdem bedient sich in der Darstellung die Musikindustrie. Das ist vorhin in dem Vortrag auch wieder genauso passiert. Der Vertreter der Musikindustrie hat gesagt, es wird so viel runtergeladen, dass es viel mehr als in Wirklichkeit verkauft wird. Was jetzt hier in dieser Grafik direkt miteinander verglichen wird, sind aber einzelne Musiktitel gegen verkaufte Alben. Dann habe ich mal in meine Sammlung geguckt und festgestellt, auf meinen Alben ist nur sehr selten nur ein Stück drauf. Und dann habe ich mal so über den Daumen gepeilt, dass man vielleicht so sagen kann, 10 Titel sind so ungefähr ein Album. Und wenn man das dann quasi so ein bisschen korrigiert, findet man raus, wenn man halt diese einzelnen Titel in Alben umrechnet, irgendwie wird dann doch noch konstant mehr verkauft, als wirklich runtergeladen wird. Zumindest, also das sind ja keine Zahlen, die ich mir ausgedacht habe, sondern das sind die Zahlen, die Musikindustrie selbst in ihren Jahresberichten präsentiert. Jetzt kann man aber trotzdem noch sagen, okay, hier werden ja irgendwie Äpfel mit Birnen vielleicht verglichen, denn eine CD kaufen und ein Lied irgendwo illegal runterladen, das sind vielleicht unterschiedliche Dimensionen oder wie auch immer man das metrisch ausdrücken will. Es gibt in der Statistik auch Möglichkeiten, wie man quasi Äpfel mit Birnen miteinander vergleichen kann, ganz direkt. Normalerweise macht man das mit Zufallsvariablen in Experimenten, wenn man die irgendwie hat und man die direkt miteinander vergleichen will. Dann führt man eine sogenannte Z-Transformation durch. Das heißt, man bringt die einzelnen Variablen alle auf den gleichen Mittelwert, nämlich 0, und die gleiche Streuung im Mittelwert, das ist dann 1. Und dann kann man sozusagen die Bewegung der Variablen über die Zeit direkt miteinander in einen Vergleich setzen. Jetzt nicht erschrecken, die Grafik sieht etwas wild aus. Ich gehe die jetzt mal im Einzelnen durch. Wir fangen wieder mit der roten Grafik an. Das sind die illegalen Downloads. Da hat sich jetzt nicht so viel verändert. Die geht sozusagen von 2003 bis 2009 konstant nach unten. Und zwar um stattliche 3 Standardabweichungen. Das ist als Statistiker gesehen schon sehr viel. Als zweites betrachten wir mal die braune Kurve. Die fängt erst 2004 an und geht dann so nach rechts oben. Das ist die Anzahl der abgeschlossenen Zivilverfahren, die man auch diesen Berichten entnehmen kann. Man sieht also sozusagen, je mehr Zivilverfahren über die letzten Jahre angestrengt und abgeschlossen wurden, desto weniger illegale Downloads gibt es auch. Was diese Grafik mehr oder weniger so ein bisschen kaputt macht, was nicht so ganz schön ist, das ist diese schwarze Kurve, die so zickzack hin und her geht, so als ob sie nicht weiß, was sie will. Das sind die CD-Verkäufe. Aus diesem Zickzack-Kurs, der sozusagen gar nicht mit den anderen Kurven harmoniert, kann man schon so ungefähr ableiten, aha, das hängt offensichtlich mit diesen anderen beiden Werten überhaupt nicht zusammen. Und die letzte Kurve, das ist die blaue Kurve, die fand ich wiederum besonders interessant. Das sind die Umsatzzahlen der Musikindustrie und die bewegen sich, wie man hier sieht, sozusagen so pari pari mit den illegalen Downloadzahlen. Das heißt, die Umsätze der Musikindustrie sind genauso runtergegangen in den letzten 7 Jahren wie die Zahl der illegalen Downloads. Diese Zusammenhänge kann man jetzt sozusagen nicht nur in so einer Grafik mal so darstellen, sondern man kann die Stärke dieser Zusammenhänge auch in Zahlen ausdrücken. Das nennt man dann Korrelation. Man berechnet einen Korrelationskoeffizienten. Das ist halt ein Wert, der die Stärke des Zusammenhangs ausdrückt. Das ist eine relativ einfache Methode. Dieser Koeffizient kann Werte von minus 1 bis plus 1 annehmen. Und wenn er negativ ist, dann hat man einen negativen Zusammenhang. Das heißt, je mehr von dem einen, desto weniger von dem anderen. Wenn er positiv ist, heißt das, je mehr von dem einen, desto mehr von dem anderen. Und wenn dieser Wert 0 ist, dann hat man keinen Zusammenhang. Also dann sind diese Werte wohl nicht voneinander abhängig. Zu der Abhängigkeit sage ich gleich noch was. Wenn man die Zahl der illegalen Downloads mit den Zivilverfahren korreliert, findet man, wie erwartet, einen fast perfekten, also fast bei minus 1 liegenden Zusammenhang. Das heißt wirklich, aus den Zahlen bietet sich das Bild, je mehr Zivilverfahren es gibt, desto weniger illegale Downloads finden tatsächlich statt. Jetzt ja so die Königshypothese der Musikindustrie. Die Zahl der illegalen Downloads ist dafür verantwortlich, dass die Musikindustrie so wenig verkauft. Wenn man sich dann anschaut, wie illegale Downloads mit CD-Verkäufen korrelieren, dann findet man keine signifikante Korrelation, also irgendwie null. Es gibt keinen statistisch erkennbaren Zusammenhang aus den Zahlen der Musikindustrie. Das ist jetzt nicht wirklich überraschend, denn wenn man einen Wert mit einer Konstanten korreliert, kann da keine Wechselwirkung stattfinden. Und der Zusammenhang der illegalen Downloads mit den Umsatzzahlen der Musikindustrie ist halt auch signifikant und auch sehr hoch. Das heißt, je weniger illegale Downloads es gibt, desto weniger Umsatz macht auch die Musikindustrie. Zur Seriosität dieser Zahlen so, nicht, dass mir jemand unterstellt, ich würde sagen, das eine ist so, weil das andere so ist. Man darf Korrelationen niemals kausal interpretieren, sondern sie sind immer nur eine Darstellung des Zusammenhangs. Man kann aber jetzt nicht sagen, der Umsatz geht runter, weil die Downloadzahlen auch runtergehen. Trotzdem widersprechen diese Ergebnisse irgendwie der Propagandamaschine der Medienindustrie. Also wenn ich schon sage, es gibt diesen Effekt und veröffentliche dann selbst jahrelang immer wieder Zahlen und die Zahlen sind irgendwie nicht so ganz hypothesenkonform, sollte ich vielleicht mal überlegen, ob meine Hypothese nicht vielleicht falsch ist. Jetzt kann man natürlich irgendwie einwerfen, ja, aber es wird ja auch jedes Jahr irgendwie berichtet, dass die legalen Downloadzahlen, also die bezahlten Downloads, weiter nach oben gehen. Ist das denn nicht sozusagen der große Erfolg der Zivilverfahren? Das ist in der Tat so. Wenn man diese Zahlen sich irgendwie mal anschaut, dann sieht man, dass die Zahl der legalen Downloads auch irgendwie konstant gestiegen sind über die letzten Jahre. Wenn man sich dann aber im Vergleich dazu anschaut, wie sich die Zahl der CD-Single-Verkäufe entwickelt haben und man betrachtet, dass eine CD-Single sehr viel teurer ist, als ein Einzeltrack im Download, dann mitteln sich diese Werte sozusagen raus. Und man könnte ja jetzt auch zum Beispiel die Hypothese aufstellen, dass diejenigen, die vorher noch ganz legal in den Laden gegangen sind und sich eine CD-Single gekauft haben, eben jetzt auch diejenigen sind, die ganz legal den Download bezahlen. Also dass auch wieder nichts irgendwie mit den Zivilverfahren zu tun hat. Das heißt, die Frage der Zivilverfahren wirkt sich weder irgendwie positiv auf die Umsätze der Musikindustrie aus, das ist klar, und sie scheint auch irgendwie keinen Einfluss eventuell auf die illegalen Downloads zu haben. Und das sagt die Musikindustrie sogar selbst, wenn man in die Berichte schaut. Jetzt zu der Validität dieser Betrachtung überhaupt. Also warum ist es überhaupt valide, genau diese Zahlen zu nehmen und genau diesen Zeitraum zu betrachten, um so eine Argumentation zu führen? Die CD-Alben, die wir jetzt hier irgendwie geplottet gesehen haben, haben in den letzten 15, 20 Jahren ungefähr irgendwie in jedem Jahresbericht fast konstant bei 80% gelegen. Das heißt, das ist der Bereich, mit dem die Musikindustrie tatsächlich den großen Umsatz macht, wo die größten Verluste passieren können und wo auch die größten Gewinne drin sind. Den Rest teilen sich im Augenblick Musik-DVDs und Musik-VHS-Kassetten und die legalen Downloads zu jeweils 8% im Augenblick. Und hier sagt eben die Medienindustrie bzw. Media Control, die für diese meisten Zahlen verantwortlich ist, die auch diese ganzen Brenner-Studien und so weiter durchführt, dass nicht irgendwelche Zivilverfahren oder sowas zu den ansteigenden digitalen Verkäufen geführt haben, sondern der Verzicht auf Kopierschutz. Und warum erst ab 2003? Nun, die Musikindustrie selbst liefert keine Zahlen vor 2003, die man hier vergleichen könnte. Außerdem stellt sich die Frage, wann ist ein Download wirklich illegal? Der ist ja sozusagen nicht nur dann illegal, wenn die Musikindustrie sich hinstellt und sagt, das ist jetzt aber illegal, sondern es gibt eine gesetzliche Änderung, eine ganz konkrete, die im September 2003 veröffentlicht wurde. Quasi der erste Versuch, das Urheberrecht fit fürs Internetzeitalter zu machen. Und in diesem Gesetz ist eben zum ersten Mal die öffentliche Zugänglichmachung von urheberrechtlich geschütztem Material in einem Gesetz aufgetaucht. Und zum anderen wurden dort zum ersten Mal Privatkopien von offensichtlich rechtswidrig hergestellten Vorlagen verboten. Das heißt, 2003 ist sozusagen der Punkt, wo definitiv klar war, dass, wenn man sich aus Peer-to-Peer-Tauschbörsen bedient, an urheberrechtlich geschütztem Material und daran keine Rechte hat, dass dann die Musikindustrie auch legitim behaupten kann, dass diese Downloads illegal sind. Aber was war denn vor 2003? Ich möchte ja jetzt hier nicht einfach behaupten, die CD-Verkäufe, die haben sich nie verändert. Das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Auch das habe ich mir dann mal angeschaut und ein paar noch ältere Berichte rangezogen. Man sieht hier sehr schön, dass sich sozusagen so bis 97 ungefähr die CD-Verkäufe noch in einem Aufwind befunden haben. Also da wurde sozusagen immer noch weiter zugelegt. Und dann sind die Verkaufszahlen auf einem relativ hohen Niveau geblieben für 4 Jahre lang. Und dann ging es 3 Jahre lang steil bergab. Und seitdem sind die Verkäufe sozusagen wieder auf einer konstanten Linie. Sogar in 2009 leicht gestiegen, obwohl das Jahr der Wirtschaftskrise war. Irgendwie scheint dieses Plateau relativ stabil zu sein, egal was passiert. Das scheint ja auch irgendwie nicht mit den Downloads, die man seitdem gemessen hat, irgendwie zusammenzuhängen. Um so ein bisschen so einen Kontext zu dieser Kurve zu haben, habe ich mal 2 Ereignisse, die ich besonders relevant finde für diesen Fall, hier nochmal mit eingetragen. Und zwar wurde 1998 Napster programmiert und dann im nächsten Jahr halt ins Internet gelassen. Und Anfang 2000 gab es dann die ersten Klagen über CDs, die mit Kopierschutz verkauft wurden und die dann massenweise wieder zurückgetragen wurden. Das war im Januar 2000 die Meldung zum neuen Him-Album, was irgendwie in vielen Playern nicht mehr lief und so. Ich will jetzt nicht sagen, das eine oder das andere ist schuld für diesen Abfall der Kurve, sondern ich habe gleich noch ein paar Alternativhypothesen, die diesen Bergeverlauf auch erklären können, ohne dass man sozusagen auf Kopierschutz oder Napster verweisen muss, zumindest nicht so direkt. Zum einen gibt es ein Problem mit der Messung dieser Downloadzahlen. Also das ist jetzt mal eine Studie aus 2006. Wo sich jemand die Mühe gemacht hat, mal verschiedene Methoden, wie jetzt irgendwie in verschiedenen anderen Quellen angegeben wurde, so viele Stücke werden gerade runtergeladen, mal zeitlich übereinander zu legen. Und wie man sieht, sind diese Kurven jetzt irgendwie nicht alle so, folgen nicht alle so dem gleichen Trend. Und der Autor dieser Studie, was übrigens eine sehr File-Sharing-kritische Studie war vom Ergebnis her, kommt dann auch zu dem Schluss, dass man irgendwie innerhalb von einem Faktor von 10 bis heute, obwohl das alles mit Computern verteiltes Material ist, wo man denkt, so ja, da kann man alles ganz genau messen, irgendwie nicht in der Lage ist, so ein simples Ding zu messen, wie viele Dateien werden denn gerade runtergeladen. Und wenn man gar nicht genau messen kann, wie groß sozusagen die Zahl der illegalen Downloads ist, dann ist es natürlich auch sehr schwierig, einen Effekt dieser Downloads irgendwie zu belegen. Für die zweite, finde ich sogar viel interessantere Alternativhypothese, muss man sich nochmal anschauen, wie sich die Tonträgerindustrie überhaupt entwickelt hat über die Zeit. Also keine Angst, ich gehe das jetzt nicht alles durch. Wichtig ist, sind die Begriffe, die so ein bisschen fett hervorgehoben sind. Also die Wachszylinderwalze, die Shellac-Platte, dann kam das Vinyl, die erste Stereo-LP, die Musikkassette und schließlich die CD. Das sind alles Mediensprünge gewesen, die sich innerhalb der Musikindustrie abgespielt haben. Und interessant ist das für den Begriff der sogenannten Ersatzbedarfsnachfrage. Das heißt, es gab innerhalb der Musikindustrie immer eine Umsatzsteigerung, wenn so ein Medienwechsel stattgefunden hat. Durch die Ersatzbedarfsnachfrage, das heißt, wenn ich meine Lieblingsplatten auf Vinyl im Schrank hatte und dann kommt das Ganze nochmal neu auf CD raus, dann kaufe ich mir halt meine Lieblingsplatten, weil ich sie auf dem neuen Medium haben will und das alte nicht weiter unterstützt wird, eben nochmal auf CD nach. Vielleicht nicht alles, aber zu einem relativ großen Teil. Diese Medienwechsel haben sich, wie gesagt, immer innerhalb der Musikindustrie abgespielt. Das heißt, die Musikindustrie hat gesagt, wann das Medium gewechselt wird und hat dann auch von dieser Ersatzbedarfsnachfrage profitiert. Ende der 90er, könnte man jetzt sagen, gab es halt den nächsten Medienwechsel. Das war der Wechsel vom physischen Tonträger CD hin zu Audiodateien, MP3s gerippt und so weiter. Und das physische Medium CD hat dann an Einfluss verloren, weil Dateien eben nach der Transformation in ein Audio-File auch einfach virtuell übers Internet getauscht werden konnten. Und das Interessante an diesem Medienwechsel ist, dass er eben nicht innerhalb der Musikindustrie stattgefunden hat, sondern sozusagen die Hoheit über das Medium von der Musikindustrie abgewandert ist in einen Raum, der irgendwie so gar nicht niemandem gehört. Also wo man gar nicht so genau sagen kann, wer hat denn jetzt die Hoheit über dieses Medium virtueller Tonträger. Und ich bin eigentlich Psychologe. Wenn ich mir dann anschaue, wie die Musikindustrie darauf reagiert hat, die Psychologie würde das als dysfunktionales Coping bezeichnen. Das ist, wenn ich ein Problem habe und dann etwas tue, was genau dazu führt, dass sich an dem Problem nichts ändert. Die Phase des Verschlafens würde ich quasi so ungefähr bis zum Eintreten der Peer-to-Peer-Geschichte ansetzen, weil nämlich der eigentliche Dammbruch schon passierte, als die CD veröffentlicht wurde und Musik zum ersten Mal als digitaler Träger vorlag. Das heißt, die Digitalisierung ist von der Musikindustrie selbst verursacht worden und dann war es quasi nur noch ein Witz der Geschichte, bis das Ganze dann auch in digitaler Form, wie es ja schon da war, dann sich eben auch durchs Netz verbreitete. Als zweites ist dann die Musikindustrie nicht hingegangen und hat gesagt, oh Mist, da haben wir wohl ein bisschen was verschlafen und wir bessern jetzt nach. Nein, dann waren natürlich erstmal die anderen schuld, dass ihnen dann halt die Umsätze einbrechen. Und man hat halt dann, um den PR-Gau perfekt zu machen, dann eben noch mit Kopierschutzverfahren versucht, das Ganze, den laufenden Dampfer sozusagen aufzuhalten und hat halt in letzter Konsequenz jetzt ab 2003 auch noch die Abmahnmafia verursacht, von der ja, wie gesagt, die Musikindustrie finanziell nicht so wirklich zu profitieren scheint. Da würden mich allerdings auch mal ein paar genauere Zahlen interessieren, inwieweit die Schadensersatzsummen, die da teilweise erstritten werden, irgendwie in den Jahresbilanzen auftauchen. Das konnte ich nicht so ganz genau daraus lesen. Besonders relevant ist das jetzt aber für die sinkenden Downloadzahlen, die wir gesehen haben in der Kurve, wo es halt dann plötzlich rapide nach unten geht. Denn die Ersatzbedarfsnachfrage ist halt nicht endlich und das gilt auch für den Nachkauf von CD-Medien, wenn man das Ganze auf Vinyl hatte. Da geht man so ungefähr davon aus, dass so Ende der 90er der Ersatzbedarf an CDs, das, was man sozusagen doppelt nochmal kauft, so dann so langsam zu Ende war. Und das Gleiche würde ich jetzt als Hypothese, als Alternativhypothese anbieten, könnte man ja auch für die Downloadzahlen vermuten. Das heißt, dass die Welt 10 Jahre lang, wo die Musikindustrie kein Angebot hatte, schon mal Zeit hatte, sich im Internet irgendwie alles zu besorgen als MP3-Files, was man im Plattenschrank hatte. Und jetzt ist es sozusagen, ja, jetzt will man ja nur noch das neu haben, was auch neu erscheint. Und das ist halt viel weniger als alles das, was es vorher schon gab. Aber da ist jetzt sozusagen nichts mehr zu verkaufen. Das heißt, und das ist sozusagen, würde ich sagen, das größte finanzielle Problem für die Musikindustrie, dass sie genau diese Zeit, diese erste Zeit des Medienwechsels komplett ignoriert hat. Denn da wären wirklich die größten Umsätze zu machen gewesen. Wenn man eben nicht lange wartet, bis man das irgendwie ganz sicher hat, sondern einfach von Anfang an eingestiegen wäre mit einem Risiko und gesagt hätte, okay, da geht jetzt die Post ab, da müssen wir rein, sonst kriegen wir von dieser Ersatzbedarfsnachfrage nichts mehr mit. Und der Zug ist jetzt quasi abgefahren, definitiv. Okay, also nochmal kurz zusammengefasst, was ist jetzt anders, als es vorher war? Das ist sozusagen eine Darstellung, wie die Musikindustrie früher funktioniert hat. Ich habe quasi meine Combo und dann muss ich meine Musik irgendwie über einen Plattenvertrag an meine Fans bringen. Und inzwischen ist sozusagen das Internet als neuer Distributor dazwischen gekommen, was für Bands ziemlich praktisch ist, weil sie erstens niemanden mehr fragen müssen, wann denn nun ihre eigene Musik veröffentlicht werden kann und zweitens dieser Vertriebsweg so gut wie nichts kostet, wenn man rein virtuell bleibt und die direkte Kommunikation zwischen Fans und Bands möglich ist. Das ist natürlich ein Problem für die Musikindustrie, die jetzt, das hatte ich vorhin so ein bisschen den Eindruck, schon wieder nicht so genau weiß, wie sie jetzt damit umgehen soll. Ich würde der Musikindustrie in diesem Fall empfehlen, sich quasi ebenfalls als Distributor zur Verfügung zu stellen. Also ein bisschen übertrieben gesagt, wenn man irgendwie sieht, die ganzen File-Hoster machen gerade den großen Reibach, ja, dann macht doch einen File-Hoster auf. Dann bekommt ihr auch was davon. So, das ist ja alles super, dass man jetzt alles so direkt machen kann. Wo habe ich jetzt das Problem? Jetzt kommen wir so in die Phase, die gescheiterte Revolution. Ich hoffe, ich habe gerade berechtigt auch so die Vorwürfe an die alte Musikindustrie noch mal ein bisschen zusammengefasst, dass sie diese neue Kulturtechnik Internet halt verschlafen hat, darauf nicht weiter eingeht und ihre alten Geschäftsmodelle, also die Musik als solches verkaufen, versucht in das neue Medium hineinzupressen. Das Problem, was ich sehe, ist, dass ein typisches Interview zu Creative Commons Lizenzen, die eine Alternative wären, also wie man alternativ jetzt mit den neuen Gegebenheiten umgehen kann, eigentlich immer so aussieht, dass, also das kenne ich selbst aus Interviews, die ich geführt habe oder die mit mir geführt wurden, dass ich immer gefragt wurde, ja und wie verdient denn jetzt die Band damit Geld? Und da wurde dann lang und breit drüber diskutiert und dann musste ich mir irgendwelche Geschäftsmodelle ausdenken, obwohl ich damit eigentlich gar nichts zu tun haben wollte. Ich wollte was über Creative Commons Lizenzen erzählen. Und es kommt dann irgendwie nie die Frage, ja, was heißt das denn jetzt eigentlich für die Musik? Was bedeutet das denn für die Künstler? Was bedeutet das für den kulturellen Raum, dass man jetzt irgendwie viel freier damit umgehen kann? Die Frage taucht irgendwie nur sehr selten oder gar nicht auf oder nur so, weil man denkt, dass man sie stellen müsste. Ich habe also so ein bisschen den Eindruck, dass das alte System zwar kollabiert ist, aber wir jetzt irgendwie, weil wir gar nicht anders denken können, schon wieder die Gefahr laufen, auch das neue Creative Commons Modell wieder nach den alten Strukturen versuchen, neu aufzubauen. Also wieder versuchen irgendwie, ja, wie können wir denn jetzt irgendwie wieder mit der Musik doch Geld verdienen und so. Und es geht wieder immer nur um Geschäftsmodelle und so weiter. Und das, ich glaube, dass wir da so ein bisschen in die falsche Richtung laufen, wenn wir nicht versuchen, wirklich uns nochmal neu zu fassen und zu sagen, okay, warum hat es denn vielleicht nicht funktioniert? Also nicht nur das Internet ist schuld, sondern gibt es vielleicht strukturelle Probleme in dem alten System, die man vielleicht beseitigen kann, wenn man was Neues versuchen möchte. Das möchte ich noch kurz darstellen, warum ich denn diesen alten Weg sozusagen doof finde, was für mich die inhaltlichen Punkte sind, die ich gerne anders sehen würde. Zunächst schaue ich mir an, warum haben wir denn überhaupt ein Urheberrecht? Was war die Idee dahinter, dass das Urheberrecht so Bestand hat, wie wir es jetzt haben? Die Idee war nie, wir machen ein Urheberrecht, damit Leute Geld verdienen, sondern die Idee war, okay, da sind Künstler, die machen was und wenn die irgendwie keinen rechtlichen Schutz von uns bekommen, dass nicht jeder irgendwie mit ihren Werken machen darf, was er will, dann veröffentlichen die das gar nicht. Wir wollen aber doch wissen, was die machen. Also bieten wir ihnen an, okay, wenn ihr das veröffentlicht, dann bieten wir euch den rechtlichen Schutz, dass eben nur ihr darüber verfügen dürft, was mit diesem Werk passiert. Um zum Beispiel auch Geld zu verdienen. Aber das Geldverdienen sollte sozusagen nur ein Anreiz sein, das Recht dazu, Geld zu verdienen, seine eigene Musik oder seine eigenen Bilder zu verkaufen, damit diese Werke überhaupt veröffentlicht werden. Dann kann man sich als nächstes die psychologische Frage stellen, ist denn Geld überhaupt der beste Anreiz dafür, um so ein System laufen zu haben? Und da blicke ich dann mal wieder in die Jahresbilanzen der Musikindustrie und dann stelle ich fest, von diesen 15 Euro, die ich dafür die CD bezahle, gehen ja in Wirklichkeit nur 10% an die Band. Und das ist jetzt so der große finanzielle Anreiz, warum ich als Band unbedingt einen Plattenvertrag brauche, damit irgendwie 90% des Geldes an irgendwelche anderen Menschen geht. Das ist ja für mich so ein bisschen ein Widerspruch in sich. Also wenn man die Creative Commons Community fragt, wie soll man denn damit jetzt noch Geld verdienen, würde ich sagen, ist die Frage an Künstler in der alten Industrie, wie sollen andere mit deiner Musik Geld verdienen? Denn der größte Teil des Geldes, das verdient wird, geht ja eben nicht an die Künstler. Es widerspricht so ein bisschen, finde ich, dem Gedanken des Urheberrechts, dass besonders die Urheber selbst davon profitieren sollen, was wirtschaftlich dabei rumkommt. Außerdem ist inzwischen auch relativ klar, dass intrinsische Motivation, wenn man Menschen dazu bringen will, etwas Kreatives zu tun und das auch besonders gut zu tun, der extrinsischen Motivation, also dem äußeren Anreiz, deutlich überlegen ist. Um das mal an einem Beispiel klarzumachen, ihr könnt euch ja mal irgendwie die Frage stellen, wo kommt wohl das bessere Liebeslied raus, wenn ich das irgendwie schreibe, weil ich gerade total verliebt bin, oder wenn mir jemand 20 Euro oder 100 Euro dafür gibt, dass ich mal ein Liebeslied schreibe. So. Also die intrinsische Motivation scheint auch im Augenblick schon das zu sein, was die Musiker sowieso antreibt, sonst würden sie quasi nicht für diesen Hungerlohn von 10% überhaupt ihre Alben verkaufen, sondern die wollen gehört werden. Außerdem wissen wir auf jeden Fall, dass Geld, wenn es denn motiviert, nicht nur zu den Dingen motiviert, die wir motivieren wollen, sondern auch zu ziemlich perversen Dingen motiviert, zum Beispiel zum künstlichen Verstümmeln von digitalen Dateien durch Digital Restriction Management. Wir erinnern uns vielleicht noch an den Kindle-Fall, der vor ein paar Wochen durch die Medien ging. Da sind halt Besitzer von Amazons Kindle eines Tages aufgewacht und stellten fest, dass die bezahlte Kopie von Orwells 1984 über Nacht vom Hersteller von ihren Geräten gelöscht wurde. Das ist eine Welt, in der ich nicht leben möchte. Auch ein Problem, was ich sehe, ist, was immer wieder kommt, wenn die Musikindustrie ihre Preise legitimiert, dass ein Erfolg ja 10 Flops tragen muss. Und da stelle ich mir so ein bisschen irgendwie die Frage, ob dieses System irgendwie strukturell dazu nur in der Lage ist, fast nur Flops zu produzieren. Wissen die überhaupt, was Menschen hören wollen, wenn 90% irgendwie für den Orkus sind? Haben die einfach ein mieses Qualitätsmanagement oder haben sie zu hohe Erwartungen an die Verkaufszahlen? Oder ist es zum Beispiel ein Faktor viel zu hoher, inzwischen exorbitant gestiegener Produktionskosten? Also das extremste Beispiel, das ich kenne, ist das letzte Guns N' Roses Album gewesen. Das hat 13 Millionen Dollar gekostet. Wenn man in die Produktion, nur in die Produktion und nicht mal in die Werbung eines Albums 13 Millionen Dollar steckt, dann ist für mich relativ klar, dass das hinterher nicht unbedingt die großen Gewinnchancen mit sich bringt. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie bei gutem Wein. Man kann ja Wein irgendwie für Tausende von Euros kaufen. Man könnte argumentieren, gut, den Unterschied zwischen dem 4-Euro-Wein und dem 20-Euro-Wein, den schmecke ich noch, aber den Unterschied zwischen dem 500-Euro-Wein und dem 3.000-Euro-Wein, der ist mir jetzt irgendwie nicht mehr so, dass ich diesen Preisunterschied quantifizieren könnte. Ich will jetzt nicht sagen, dass man keine teuren Produktionen machen soll, aber ich glaube, da ist irgendwie auch ein bisschen was aus dem Ruder gelaufen. Was mir so ein bisschen fehlt in der CC-Community, ist sozusagen ein nach außen erkennbares Selbstverständnis als eigene Subkultur, wie ich finde, dass man das zum Beispiel bei der freien Software-Community hat. Da gibt es irgendwie einen Korpus sozusagen an Gemeinschaft, der zumindest nach außen hin so sichtbar ist. Die CC-Community ist, glaube ich, ziemlich fragmentiert im Augenblick. Und ich glaube, das liegt daran, dass diese Lizenzen eine Rechtspraxis sind, also ein Weg, wie man mit den durch das Internet geänderten Nutzungsgewohnheiten irgendwie umgehen kann. Wenn sich die Nutzungsgewohnheiten aber geändert haben, finde ich, dann sollte man diesen Weg dann auch ganz leidenschaftlich und konsequent verfolgen. Und das heißt für mich zum Beispiel als Botschaft an Musiker, die sich für diese Lizenzen interessieren, dass man dann Creative Commons nicht nur mal als Werbemittel einsetzen sollte, um mal schnell bekannt zu werden, um dann wieder sozusagen in den Alten zu verfallen und irgendwie das zu versuchen, was vorher auch schon nicht funktioniert hat. Diese Lizenzen sind nämlich aber auch kein Wert an sich und kein Inhalt, um den es eigentlich geht. Jetzt werden wir eingeschlossen. Wenn wir wieder auf die freie Softwarewelt schauen, die GPL selbst ist nicht die Vision der freien Software-Community, sondern die GPL ist die Operationalisierung oder ein Werkzeug, um die dahinterstehende Vision zu verwirklichen und sie abzusichern. Und die dahinterstehende Vision hinter der freien Software-Community, würde ich zumindest so sehen, stammt von Richard Stallman. Und seine Vision ist eine gesellschaftliche Vision, in der man sich gegenseitig helfen kann. Und dieses visionäre Konstrukt, das fehlt mir so ein bisschen in der Creative Commons Community, weil sehr viel erstens über Geschäftsmodelle und zweitens über die Lizenzen selbst diskutiert wird. Und da fährt man sich, glaube ich, ein bisschen fest, denn diese CC-Lizenzen sind eben auch nur ein Werkzeug, um eine Vision abzusichern oder zu verfolgen. Aber wo ist sie? Die Vision von Stallman predigt er jetzt schon seit knapp 30 Jahren und er wird dafür auch gerne kritisiert und viele sagen, er sei fanatisch. Aber ich glaube, dass die freie Software-Community nicht den Erfolg haben könnte und auch nach 30 Jahren vielleicht gar nicht mehr bestehen würde, wenn es nicht so einen philosophischen Kitt gäbe, der diese Community zusammenhält, der so eine Art Bollwerk in der Mitte darstellt, an dem man sich auch reiben kann, wo man auch sagen kann, ja, das finde ich jetzt aber nicht so gut, wir versuchen es mal mit Open Source oder so. Diese Vision muss halt auch gar nicht irgendwie allen gefallen. Das ist vielleicht auch ein Problem, dass wir ein bisschen zu sehr auf Kuschelkurs manchmal gehen, sondern die muss halt auch die Möglichkeit haben, Energie zu erzeugen, eben indem man sich daran reibt. Und das kann eben halt auch im Diskurs passieren, dass man sich halt eben über diese Inhalte streitet, aber bitte über die Inhalte, nicht über die Modelle, wie man die Inhalte verkauft. Also ich würde deswegen vorschlagen, dass wir vielleicht mal ein bisschen radikaler vorgehen. Und mehr die Vision als solches in den Vordergrund stellen und nicht so sehr die Lizenzen, die für diese für diese Vision da sind. Und Geld verdienen ist für mich einfach keine Vision. Das kann man irgendwie mit allen möglichen Dingen machen. Und ich möchte das Kürzel CC nicht mit Commercial Commons übersetzen, sondern da steht ja am Anfang immer noch Creative. Und ich finde, das sollte wieder der absolute Kernpunkt des Ganzen sein. Das heißt aber, wie gesagt, nicht, dass ich sage, Geld ist unwichtig. Ich möchte aber irgendwie deutlich erkennbar haben, dass wir versuchen, eine Wirtschaft auf einer Kultur zu errichten, zum Beispiel auf einer freien Subkultur, und nicht die Kultur so weit verformen, dass sie irgendwie in die Geschäftsmodelle passt, die wir uns sozusagen jetzt im vorhergehenden Diskurs irgendwie erarbeitet haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, um die Kreativität auch zu sichern. Denn ich glaube, dass wenn man Kultur nach der Wirtschaft formt, die künstlerische Freiheit definitiv auf der Strecke bleibt. Künstlerische Freiheit braucht finanzielle Unabhängigkeit. Sonst ist man sozusagen gezwungen, sein Produkt immer so anzupassen, dass es noch mit den Märkten geht. Und das ist irgendwie nicht die Vision von einer freien Kultur, die ich gerne hätte. So, wie stelle ich mir das vor? Ich möchte nicht nur sozusagen abstrakt sagen, wir müssen hier alles anders machen, sondern ich habe auch einen kleinen Wunschzettel vorbereitet, was Punkte sind, die mir wichtig wären für eine freie Kultur. Zunächst würde ich gerne mal weg von diesem Neusprech kommen, dass Musik konsumiert wird. Das ist irgendwie auch einer der Gründe, warum wir immer nur über Geschäftsmodelle reden, weil die Verbindung von Musik und Konsum ist ja immer irgendwie, danach ist es weg, also der Versuch, aus Musik ein materielles Gut zu machen. Bei immateriellen Gütern funktioniert das nicht. Wenn ich Musik höre, dann ist sie danach nicht weg. Dann kann ich sie nochmal hören und nochmal hören und alle können mithören. Es ist nicht so, dass nur ich ein Musikstück hören kann, sondern wir können alle zusammen ein Musikstück hören. Das passt irgendwie nicht mit Konsum. Entweder ist der Begriff völlig falsch oder er wird so überdehnt, dass er überhaupt nichts mehr aussagt. Also würde ich sagen, weg damit. Wenn bei Star Trek auf einen Planeten ein Außenteam beamt und dort eine Kultur vorfindet, die technisch noch nicht so weit ist, dann gibt es dort die Prime Directive, die oberste Direktive, die diesem Team verbietet, sich in die inhaltlichen Belange dieser Kultur einzumischen. Und zwar möchte diese Prime Directive verhindern, dass man zwar in dem guten Glauben, das Richtige zu tun, in Wirklichkeit für diese Kultur alles viel schlechter macht, wie man das teilweise hier im echten Leben auch bei früheren Entwicklungshilfeprojekten vielleicht fand, wo einfach die Länder in neue Abhängigkeit gebracht wurden. Aber ich möchte nicht so viel über die Prime Directive sprechen, sondern ich möchte darauf hinaus, dass ich gerne so eine oberste Direktive gerne in einer freien Kultur verankert hätte, nämlich die oberste Direktive künstlerische Freiheit. Das sollte sozusagen das Leitbild sein, dem sich alles andere irgendwie unterzuordnen hat. Daran kann man sich dann auch wieder irgendwie reiben. Was ist noch erlaubt, was nicht. Aber das, finde ich, sollte der zentrale Punkt sein, um den es in einer freien Subkultur gehen sollte. Das bedingt auch so ein bisschen, dass man, glaube ich, wegkommt von Eingängigkeit von Kunstwerken. Denn wenn die Künstler sozusagen nach der obersten Direktive gefordert sozusagen machen können, was sie wollen oder was ihnen wichtig ist, dann wird das nicht unbedingt dazu führen, dass sie es uns sehr einfach machen, ihre Werke noch zu rezipieren. Das bedeutet, dass in so einer Subkultur, damit nicht alle weglaufen, auch eine Kultur vorherrschen müsste, dass wir wieder lernen, mit anspruchsvolleren Werken umzugehen. Dass wir nicht zufrieden sind mit dem Gedudel, das im Radio läuft. Sondern dass wir das, wenn wir irgendwie gehört haben, okay, das ist jetzt irgendwie ein sehr komplexes Stück und wir haben Arbeit investiert und haben dann irgendwann verstanden, was dieser Mensch von uns wollte. Ich glaube, dann wird so ein Effekt eintreten, dass wir dann einfachere Werke auch teilweise gar nicht mehr ertragen können. Und sich damit sozusagen diese Subkultur auch selbst stabilisieren kann, weil sie sozusagen sich abhängig davon macht, dass man wirklich guten Stoff bekommt. Charts sind etwas, was ich da nicht unbedingt brauche. Charts sind Rangreihen, die ja üblicherweise nach Verkaufszahlen gebildet werden. Und ich finde das irgendwie völlig sinnfrei. Rangreihen machen nur Sinn, wenn man Elemente miteinander vergleicht, die tatsächlich miteinander vergleichbar sind. Und wenn jetzt der Techno-Song irgendwie 1 Million Exemplare mehr verkauft hat als der Rock-Song, dann finde ich die trotzdem noch nicht irgendwie direkt miteinander vergleichbar. Also das sagt mir irgendwie gar nichts darüber aus, ob ich jetzt den Techno-Song kaufe oder lieber den Rock-Song, sondern da geht es um persönliche Präferenzen. Das ist irgendwie vollkommen sinnfrei, sich diese Charts anzugucken. Man sollte lieber irgendwie überlegen, wie man Qualitätssicherungsmechanismen kriegt, dass man wirklich eine Chance hat, an die Musik zu kommen, die man selbst interessant findet. Dann kann einem ja relativ egal sein, was der Rest der Welt dazu sagt. Keine Massentierhaltung, da würde ich sagen, das ist einer der Punkte, wo schon am meisten passiert ist, denn das machen viele Netlabels schon sehr vorbildlich, denn darauf will ich hinaus. So eine Subkultur braucht keine riesen Monster-Major-Labels oder sowas. Es reicht kleine, übersichtliche Netlabels, die ihre Musik eben auch nicht veröffentlichen, weil sie damit irgendwie den großen Reibach machen wollen, sondern weil sie diese Musik, die diese Leute machen, wirklich gut finden. Und ich glaube, da kommt am Ende, da sind wir wieder bei der intrinsischen Motivation, wirklich das beste Programm raus. Da lohnt es sich dann auch hinzuhören. Das würde ich sozusagen zusammenfassen mit dem, was davor steht, unter dem Schlagwort Avantgarde statt Massenmarkt. Und außerdem muss von Anfang an, würde ich sagen, klar sein, dass man sich da keine falschen Hoffnungen auch in finanzieller Hinsicht machen sollte, was das angeht. Denn ich habe auch manchmal den Eindruck, dass so in Statements, wenn es denn dann um die neuen tollen Geschäftsmodelle geht, dass man so das Gefühl bekommt, ach so, ich muss jetzt einfach nur Creative Commons machen und dieses Geschäftsmodell wählen und dann klappt es doch noch mit Reich und Berühmt. Aber Reich und Berühmt ist einfach eine total seltene Sache. Und der wichtigste Punkt ist, glaube ich, das hat im Endeffekt überhaupt nicht so viel mit irgendwelchen Lizenzen zu tun, unter die wir irgendwie ein Musikstück stellen, sondern wichtig ist und bleibt, wie gut dieses Musikstück ist. Und ich gehe einfach davon aus, dass jemand, der wahnsinnig gute Musik macht, auch mit Creative Commons davon finanziell profitieren kann. Das funktioniert. Und zwar zu den Verkaufszahlen komme ich später nochmal. Wir müssen, glaube ich, einen Unterschied machen zwischen Geld verdienen mit Musik und von der Musik leben können. Ich glaube, dass so ein paar Euro machen sozusagen mit den Songs, das geht einfach immer. Auch wenn die Welt damit alles machen darf. Über irgendwelche Micropayment-Systeme oder sowas. Aber dass Künstler wirklich von ihrer Musik leben können, das ist ja auch schon im alten System der absolute Ausnahmefall. So. Zu den Chancen, Risiken und Nebenwirkungen dieses ganzen Projekts möchte ich jetzt noch was sagen, quasi das Kleingedruckte am Ende. Also ich denke, wenn man eine Subkultur so aufzieht, künstlerische Freiheit sozusagen über den Verkaufszahlen, dann wäre das auf jeden Fall gut für alle, die erstens dieser Subkultur Kultur zufügen können, weil sie sozusagen die größtmögliche Freiheit haben und auch auf ein Publikum stoßen, was wirklich interessiert ist an den Werken, die sie zu produzieren haben. Und für das Publikum ist es natürlich auch interessant, jetzt gar nicht mal, weil das kostenlos ist, sondern weil sie halt wirklich Qualität bekommen und dafür, denke ich, auch sicherlich sehr dankbar sind und das auch irgendwie zurückgeben möchten. Das heißt, es wäre auf jeden Fall ein kultureller Gewinn. Zu dem ökonomischen Gewinn, den ich mir gut vorstellen könnte, den ich natürlich jetzt nicht vorhersagen kann, komme ich gleich in den Nebenwirkungen nochmal. Risiken sehe ich dahin, wenn es sozusagen weiter so geschäftsmodelllastig bleibt, dann verpassen wir, glaube ich, gerade die Chance, tatsächlich was anders zu machen und was substanziell anders zu machen. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass es zwingend ist, dass, wenn wir noch ein paar Jahre warten, dann das Netz wieder der gesamten alten Industrie gehört, was aber eventuell sein könnte. Allerdings, wenn ich mir die Diskussion von vorhin noch mal vor Augen führe, glaube ich, haben wir doch noch ein paar Jahre mehr Zeit, bis da was passiert. Wo ich auch Risiken sehe, ist in der Finanzierung von größeren Projekten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, um meine künstlerische Vision zu verfolgen, ein Orchester brauche, das ist dann eventuell schwer, alle Musiker davon zu überzeugen, dass sie jetzt mal einen Tag im Studio für Ume spielen sollen. Dafür braucht man dann halt auf jeden Fall Geld, um sozusagen die künstlerische Freiheit nicht nur zu einem Lippenbekenntnis zu machen, sondern wirklich auch finanzielle Ressourcen zu haben, damit auch größere Projekte umgesetzt werden können. Qualitätssicherung ist besonders wichtig für diejenigen, die Musik hören wollen. Das heißt, es ist ja schön, wenn bei meinetwegen Jamendo 20.000 Alben zur Verfügung stehen, die will ich aber nicht erst alle antesten, um rauszufinden, was davon irgendwie wirklich aus meiner Sicht gut ist, sondern ich brauche irgendwie eine Möglichkeit, jetzt außer reine Downloadzahlen, mich interessiert ja vielleicht gar nicht, was am beliebtesten ist. Ich bin vielleicht gar nicht derjenige, der so sein will wie alle anderen, sondern ich möchte vielleicht irgendwie Musik hören, die tatsächlich meiner Persönlichkeit entspricht. Und da gibt es, glaube ich, im Augenblick noch ganz wenig, beziehungsweise vielleicht sogar gar nichts. Und das ist zum Beispiel mal eine Aufgabe, damit sollte man sich mal wirklich in einem Diskurs beschäftigen. Wie kann man sowas eventuell irgendwie kreativ umsetzen? Last.fm, würde ich sagen, ist da schon auf einem relativ guten Weg. Also das ist zum Beispiel ein Konzept, das zu finden, das hat jetzt leider nichts mit freier Kultur zu tun. Außerdem dürfen wir nicht Musik mit Code verwechseln. Also dazu gehört zum Beispiel dieser ganze Bereich, wenn dann Coder sagen, ja, diese Creative Commons Lizenzen, die sind ja gar nicht alle frei. Da kann man sogar mit Richard Stallman antworten, der selbst gar nicht will, dass alles komplett frei ist, sondern Stallman schlägt in jüngeren Vorträgen selbst vor, dass man kreative Werke, die urheberrechtlich geschützt sind, quasi in drei Klassen einteilen könnte. Das erste sind die Werkzeuge, die produktiven Werkzeuge, die man braucht, um überhaupt kreative Inhalte zu schaffen. Dazu gehört zum Beispiel Programme oder auch Nachschlagewerke, zählte darunter. Diese Werke sollten seiner Meinung nach komplett frei sein, also GPL oder CC BY und so weiter oder Public Domain. Die zweite Klasse wären Informationswerke, also zum Beispiel die Darstellung von Meinungen von Personen, politische Programme und so weiter. Da sagt er, diese Werke sollen zwar frei verbreitet werden können, frei kopiert werden können, aber hier ist es durchaus legitim zu sagen, es darf aber nicht verändert werden. Denn wenn ich mir vorstelle, ich bin eine Partei und stelle ein Programm auf und sage dann, bitte verbreitet dieses Programm und irgendwie auf jeder zweiten Homepage steht dieses Programm komplett entstellt, ist das sicherlich auch nicht förderlich, um solche Leute in diesem Bereich freie Kultur zu halten. Und es ist auch für uns, wenn wir uns informieren wollen, was will diese Partei eigentlich, auch nicht gut. Denn wir wollen ja wissen, was die zu sagen haben und nicht, was irgendjemand anderes daraus gemacht hat. Und der dritte große Bereich, und das ist der, über den ich sozusagen die ganze Zeit rede, das sind Kunst- und Unterhaltungsgüter. Und da sagt er, da ist es durchaus auch legitim zu sagen, da darf keine kommerzielle Verwertung stattfinden, das soll weiterhin bei den Künstlern bleiben, denn die müssen ja auch von irgendwas leben. Da schlägt er, glaube ich, sogar vor, dass es die Möglichkeit gibt zu sagen, das Werk darf nicht verändert werden, allerdings nur bis 10 Jahre nach seiner Veröffentlichung. Das ist jetzt nicht meine Vorstellung, sondern die von Richard Stallman, halt vor allen Dingen, um darzustellen, dass auch die Vordenker der freien Software-Community nicht sagen, alles muss so frei sein wie freie Software. Es gibt halt auch große Unterschiede zwischen Musik und Code und allen möglichen anderen kreativen Werken. Für Fotos ist es vielleicht wieder was völlig anderes. An Nebenwirkungen erwarte ich, dass wenn man dieses Konzept so oder so ein ähnliches Konzept verfolgen würde, dass man tatsächlich nachhaltige Geschäftsmodelle aufbauen könnte, weil man keine Angst haben muss, dass einem sozusagen die Kunden weglaufen. Das glaube ich vor allen Dingen deswegen, weil nach meinem Verständnis in den freien Communities dass Unrechtsbewusstsein oder Rechtsbewusstsein gefühlt deutlich stärker ausgeprägt ist als außerhalb dieser freien Communities. Das heißt, dass sich in den freien Communities die einzelnen Mitglieder, die auch die Werke nutzen, durchaus sehr bewusst darüber sind, was diese Lizenz ihnen erlaubt und was nicht, und dass sie das auch respektieren. Und das respektieren sie deswegen, weil diese Einschränkungen, die diese Lizenzen teilweise machen, von beiden Seiten als fair empfunden werden, weil sie ja eben an die neuen Nutzungsgewohnheiten angepasst wurden und deswegen keine Reaktanz auslösen, also nicht in mir den Wunsch auslösen, gegen diese Einschränkung zu verstoßen, was ein viel zu striktes Lizenzgebaren eben tun würde. Und die Alternative, das, was sozusagen gerade Musikindustrie fährt, das würde ich als Raubbau irgendwie klassifizieren. So, jetzt bin ich fast fertig. Jetzt komme ich quasi zum Kleingeldteil. So ganz ohne Geld geht es, wie gesagt, nicht. Ich möchte jetzt nicht sozusagen alle Geschäftsmodelle hier vorstellen, sondern ich möchte nur drei Punkte kurz einbringen. Die eine Idee, auf die ich noch warte, wären Payment Tags quasi, also ein zusätzlicher ID-Tag in Multimedia-Dateien mit Zahlungsinformationen, wie man irgendwie über Micropayment direkt an den Künstler, der dieses MP3-File oder was auch immer produziert hat, geben könnte. Das sollte halt über einen offenen Standard laufen und Player, wie zum Beispiel Amarok oder so, könnten halt einfach so einen Button integrieren, wo man dann halt, wenn man das Stück hört, irgendwie denkt so, oh ja, das finde ich gut, da gebe ich mal 50 Cent oder so oder 2 Cent, was auch immer. Da klickt man dann einfach drauf und dann ist die Sache gegessen. So, das würde quasi so ähnlich, auf so einem ähnlichen Prinzip basieren, vielleicht wie Flatter oder so. Vielleicht entstehen da auch Synergien, was auch immer. Auf jeden Fall muss bei so einem Prinzip die Authentizität der Files natürlich sichergestellt werden. Nicht, dass jemand irgendwie meinen ins Netz gestellte Org-File nimmt und da einfach seine Zahlungsinformation reinpackt und dann denken die Leute, sie tun mir was Gutes, wenn sie auf den Button klicken und das Geld landet irgendwo bei hier EMI oder so. Das muss auf jeden Fall verhindert werden. Das könnte man vielleicht über Hashcodes machen oder was auch immer. Und es gibt auch das Projekt Registered Commons, wo man seine Inhalte hochladen kann und da bekommt man dann ein Zertifikat über die Echtheit und dass das Werk unverändert war. Sowas muss da auf jeden Fall impliziert werden. Das löst jetzt nicht unbedingt die großen Verkaufsprobleme im nicht privaten Bereich, aber so für quasi den Hut, der rumgeht, ist das auf jeden Fall was niemandem wehtut und wo sich vielleicht bei Künstlern, die vielleicht auch in der CC-Community schon ein bisschen bekannter sind, deutlich was summieren dürfte. Die zweite Idee, Offline-Tonträger bleiben. Also wie man ja am Anfang gesehen hat, jährlich ganz konstant, auch in Zeiten der Wirtschaftskrise, 145 Millionen verkaufte Audio-CDs. Also das ganze Theater, was teilweise irgendwie so ein bisschen irgendwie kommt, die CD ist tot und da geht nichts mehr, vorhin auch wieder in der Diskussion, ich glaube, das ist einfach ein Hirngespinst. Die CD bleibt. So. Es werden übrigens heute immer noch Musikkassetten verkauft. Das da habe ich mich auch gewundert. Und zwar dreimal so viel wie Vinylplatten, wo alle so einen großen Aufstand machen, das Vinyl kommt wieder. Aber es werden 3 Millionen Musikkassetten jedes Jahr immer noch verkauft. Was halt an Offline-Tonträgern halt auch für kleine Bands interessant ist, ist, dass selbst die professionelle Pressung relativ kostengünstig ist. Da bezahlt man dann irgendwie 1 Euro oder 1,20 € für so eine CD. Dann ist die professionell hergestellt. Und man hat eine viel höhere Gewinnmarge, wenn man die dann irgendwie für 5 oder 7 oder 10 Euro auf ein Konzert verkauft. Da muss man sozusagen nicht mehr 1000 Stück verkaufen, um da irgendwie seine Unkosten wieder reinzuhaben, sondern dann reichen vielleicht schon 50. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Ding, würde ich sagen. Und die CD sollte man sozusagen nicht schon für tot erklären, obwohl sie sich bester Gesundheit erfreut. Und der letzte Punkt, der sozusagen das große Geschäft jetzt betrifft, wie sieht es denn mit der GEMA aus? Die sträubt sich ja noch irgendwie was mit den CC-Lizenzen anzufangen. Da könnte man sagen, ja, dann ist uns die GEMA einfach egal. Nee, geht nicht. Ich habe das gestern schon in dem Radiointerview gesagt, als Beispiel, wenn ich ein Clubbesitzer bin oder ich habe eine Bar, es gibt in Berlin so eine Bar, die spielen halt dann CC-Musik den ganzen Tag, dann gibt es irgendwie dieses leider unfeine Konstrukt oder vielleicht feine Konstrukt, je nachdem auf welcher Seite man steht, dass die GEMA einfach vermuten kann, dass diese Musik auf jeden Fall GEMA-pflichtig ist und dann kriegt diese Bar halt eine Rechnung von der GEMA, ja, ihr spielt ja den ganzen Tag Musik, das ist bestimmt alles in unserem Repertoire, bitteschön. Das Problem ist jetzt, dass man nicht einfach sagen kann, nö, das gehört euch nicht und dann gehen die wieder weg, die bleiben. Man muss für jeden einzelnen Titel nachweisen, dass dieser Titel eben nicht GEMA-pflichtig ist. Und das wird halt, wenn man den ganzen Tag nicht immer nur den gleichen Titel spielt, sondern verschiedene, halt ein sehr, sehr großer Aufwand. Und irgendwann hat man da auch keine Lust mehr zu, beziehungsweise keine Ressourcen mehr, denn man möchte ja eigentlich eine Bar betreiben und nicht die ganze Zeit im Internet recherchieren oder sich irgendwie Faxe zuschicken lassen, dass die Leute wirklich nicht in der GEMA sind. Was ist der Ausweg? Man vereinbart mit der GEMA, okay, ich zahle euch eine Pauschale und dann lasst ihr uns in Ruhe. Das heißt, die GEMA kriegt Geld, obwohl sie eigentlich gar nicht zuständig ist, einfach nur, weil man sonst so viel Aufwand hätte. Und dieses Geld geht natürlich nicht an die CC-Künstler, die eigentlich diese Musik produziert haben, sondern das teilen sich dann wieder diejenigen auf untereinander, die in der GEMA sowieso Geld, zum Beispiel auch aus Lehrmittelabgaben bekommen. CD-Rohlinge, wenn man CD-Rohlinge kauft und so weiter, dann ist da halt eine Lärmmedienabgabe drauf. Dieses Geld wird eben auch unter den Verwertungsgesellschaften aufgeteilt. Wir brennen da unten den ganzen Tag CC-Musik. Da haben sozusagen auch diese Abgabe bezahlt. Das Geld geht auch wiederum über die GEMA an irgendwelche Musiker, aber nicht an die Musiker, die tatsächlich verbreitet wurden. Das ist halt irgendwie ein Problem und das ist auch ein Hemmschuh für die freie Subkultur. Denn wenn man sich das irgendwie bewusst macht, dann stellt man sich natürlich hin und steht wieder vor der Frage, aha, wie sollen andere Leute mit meiner Musik Geld verdienen? Was ja hier offensichtlich der Fall ist. Kann man auf kollektive Verwertung verzichten? Ich würde sagen, nee, das ist schlecht. Also das sieht man ja, also es gibt im Augenblick sozusagen für Creative Commons Inhalte so ein Vakuum im Internet, dass die Verwertung nicht geklärt ist. Die GEMA sagt, mit CC wollen wir nichts zu tun haben. Das verstehen wir nicht, das passt nicht in unsere Wahrnehmungsverträge und so weiter. Vielleicht nächstes Jahr, sagen sie schon seit Jahren. Und inzwischen springen halt private Unternehmen in diese Lücke, weil da auch ein Bedarf nach ist von Seiten der CC-Musiker, so eine Verwertung irgendwie kollektiv irgendwie vornehmen zu lassen. Die dann halt sagen, okay, wir verwerten eure Musik und wir behalten dann einfach die Hälfte des Geldes, was wir da einnehmen. Und die Hälfte kriegt ihr. Ist ja besser als die 10%, die man sozusagen über die CD-Verkäufe kriegt. Aber irgendwie immer noch nicht das, was die Musiker bei der GEMA rauskriegen. Denn die rechnen tatsächlich nur die wirklichen Verwaltungskosten ab. Und das ist irgendwie so, liegt bei um die 10-15% oder sowas. Ist auf jeden Fall ein deutlich besseres Geschäft. Das heißt, die Frage stellt sich hier irgendwie gar nicht, ob man das dem Privaten überlassen will, mal ganz abgesehen davon, dass sie einfach pleite gehen können oder mit dem Geld durchbrennen oder was auch immer. Also ich finde, das ist doch was wir uns nicht nehmen lassen sollten, sondern was Künstler, die auch unter freien Lizenzen veröffentlichen, auf jeden Fall selbst in der Hand behalten sollten. Das heißt, gibt es jetzt die GEMA-Reform oder gibt es eine eigene Verwertungsgesellschaft für Creative Commons-Inhalte? Die Anforderungen, die an so ein funktionierendes System gestellt werden müssten, sind in beiden Fällen im Prinzip gleich. Das heißt, die Verwertungsgesellschaft muss in der Lage sein, Creative Commons Non-Commercial-Inhalte irgendwie zu verwerten. Also hier geht es nur um Non-Commercial, weil wenn ich der Welt schon erlaube, ihr dürft damit machen, was ihr wollt, ist natürlich klar, dass die dann nicht auch noch irgendwie sagen können, ja, aber Geld will ich trotzdem haben. Die GEMA ist relativ intransparent, was ihre Auszahlungsmodalitäten angeht und auch nicht wirklich demokratisch strukturiert. In der GEMA, vielleicht wissen das nicht alle, dürfen nur diejenigen abstimmen, die über einen bestimmten Jahresverdienst über ihre Musik verfügen. Das heißt, diejenigen, die besonders viel verdienen, die dürfen in der GEMA entscheiden. Und der Pöbel, das Fußvolk, das die große Masse, hat in der GEMA sozusagen nichts großartig zu melden. Das ist finde ich relativ unfair und turnt auch ziemlich viele Leute ab. Selbst wenn die GEMA sagen würde, wir würden CC-Lizenzen irgendwie in unser Programm bringen, würde das noch nicht unbedingt das absolute Argument für Musiker sein, dann tatsächlich auch ihre Musik bei der GEMA anzumelden. Die Preise sind bei der GEMA im Augenblick viel zu hoch. So. Und teilweise sind die Konzepte, die sie anbieten, auch ein echter Witz. Wenn ihr mal wirklich lachen wollt, dann schaut euch mal die Podcast-Lizenz von der GEMA an. Ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen, aber da sind so mehrere Regeln aufgeführt. Wenn ihr das durchlest, wisst ihr, warum ihr das nicht wollt. Da komme ich nochmal zu Stallman. Der hat sich nämlich auch zur Vergabe von Pauschalen, wenn man die zum Beispiel nach reiner Popularität auszahlen würde, gemacht und sagt, man sollte in so einem System gleich von Anfang an strukturell eine Nachwuchsförderung festlegen, indem man Ausgaben nach Popularität nicht linear ausgibt, sondern die sozusagen, die noch relativ klein sind, die sollen prozentual etwas mehr von den Pauschalen bekommen und die sowieso ausgesorgt haben, die stört das auch nicht, wenn sie irgendwie ein paar Prozent weniger bekommen. Das wäre halt auch irgendwie ein Modell, worüber man nachdenkt, was halt auch wiederum, denke ich, dann auch ein Anreiz sein könnte, gerade für eben nicht so große Bands, in so einer Verwertungsgesellschaft irgendwie, also ihre Werke davon vertreten zu lassen. Und dazu möchte ich zum Schluss sagen, dass wir da tatsächlich dran sind, zumindest was, also über die GEMA können wir leider nicht frei verfügen. Aber wir arbeiten mit ein paar Juristen der Europäischen EDV-Akademie des Rechts und Menschen, die sich für Musik als Wirtschaftsgut im freien Kulturraum beschäftigen, zusammen an der Gründung einer eigenen Verwertungsgesellschaft für Creative Commons Non-Commercial-Inhalte. Dazu können wir gerne auch im Anschluss bei einem Bier noch lang und breit diskutieren. Ich wollte auf jeden Fall sagen, da passiert jetzt was. Wir haben nämlich irgendwie das Gefühl, wir haben jetzt lang genug darauf gewartet, dass die GEMA mal tätig wird. Und vielleicht kann das ja diesen Prozess noch etwas weiter beschleunigen. Ganz zum Abschluss, das ist so eine kleine Tradition von mir, dass jede Präsentation, egal ob das in der Uni oder sonst wo ist, mit dieser Folie abschließe. Ich möchte einfach darauf hinweisen, dass Menschenrechte in zwei internationalen Pakten als Völkerrecht festgeschrieben sind und dass in Artikel 13 des Sozialpakts festgeschrieben ist, dass der Hochschulunterricht auf jede geeignete Weise, insbesondere durch die allmähliche Einführung der Unentgeltlichkeit, jedermann gleichermaßen entsprechend seinen Fähigkeiten zugänglich gemacht werden muss. In kurz, wer Studiengebühren einführt, verstößt gegen Menschenrechte. Das ist kein irgendwie Slogan, einfach so auf einer Demo, Bildung ist ein Menschenrecht. Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, den die Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet und ratifiziert hat und der sogar formelles Bundesgesetz geworden ist. Damit wäre ich erstmal soweit fertig. Von mir aus. Ja, wir können diskutieren bis in die Puppen.
Also mir liegt schon die ganze Zeit was hier so sozusagen auf der Zunge. Und zwar, es sind jetzt ja vielleicht drei Sachen. Also zum einen finde ich sehr interessant, dass du den ID3-Tag mit angebracht hast, weil ich habe mir die letztens auch mal angeguckt. Und bei den ID3-Tags habe ich zum Teil so das Gefühl, dass es wirklich noch so aus dem letzten Jahrhundert kommt. Da kann man wirklich so Sachen eingeben wie, das hier ist Track von der CD Nummer 1 von einer CD-Kollektion, die insgesamt auf 40 CDs erschienen ist. Also so ein Unsinn kann man tatsächlich in MP3-Tags reinschreiben. Ja? So
Ja, dann wird es ja Zeit, dass da mal was Vernünftiges drinsteht.
Genau. Und die zweite Sache, also jetzt diese Idee, dass man zum Beispiel Payment-Informationen auch in die Datei kodiert, das ist natürlich schwierig, sowas hacksicher zu machen. Aber es gibt da eigentlich eine relativ pragmatische Möglichkeit, das auch mit aktuellen Sachen zu machen. Und zwar einfach eine richtig gute suchmaschinenoptimierte Künstlerwebseite. Weil wenn man dann sich für das Musikstück interessiert und das bei Google eingibt, dann landet man direkt auf der Seite, wo man zum Beispiel dann auch teasen kann, okay, hier, das finde ich cool, hier kannst du bezahlen, so nach dem Motto. Ja? Und das führt mich jetzt zu dem dritten Punkt. Eigentlich sollte man ein Album auch, das zum Beispiel auf, oder ein Album, ja, das zum Beispiel auf einem Netlabel erscheint oder auch auf der eigenen Webseite oder wie auch immer öffentlich zugänglich gemacht wird, kann man in gewisser Weise ja auch schon auch als Investment betrachten, ja. Und das sollten zum Beispiel Labels auch als Investment gewisserweise sehen, weil das Album wird einmal produziert und ist idealtypisch jahrelang, vielleicht sogar jahrzehntelang, möglicherweise sogar jahrhundertelang, auf einer URL abrufbar, anhörbar und dort kann man das auch runterladen. Also ich meine, besser geht's doch eigentlich gar nicht. Ja, und ich persönlich bin, also ich halte von CDs nicht wirklich viel, ja. Und deswegen das einfach auch mal als Chance zu begreifen, ne? Also ist vielleicht als kleine Ergänzung so.
Ja, also dazu möchte ich sagen, was wollte ich als erstes sagen? Also diese Idee, dass man irgendwie ein Werk quasi über einen langen Zeitraum irgendwo stabil zur Verfügung hat, das ist genau das, was zum Beispiel bei Registered Commons geht. Du bekommst da ein URL für dein Stück, was du da hochgeladen hast, und die garantieren dir, dass dieses Stück unter dieser Adresse auch wirklich über, ich weiß nicht, 13 Jahre oder sowas verfügbar ist. Das geht auf jeden Fall. dann, ach so, genau. Mir persönlich ist es irgendwie zu umständlich, bei jeder Band, die ich gerade gut finde, erst bei Google einzugeben und dann zu hoffen, dass ich auch irgendwie ihre suchmaschinenoptimierte Homepage finde, um dann rauszufinden, okay, wie kann ich denen denn jetzt irgendwie Geld zukommen lassen oder so. Das ist, glaube ich, man muss da schon so eine gewisse Convenience irgendwie erzeugen, dass es halt ganz einfach ist, dass man nur noch so machen muss. Nur dann geht es auch irgendwie mit kleinen Beträgen. Und drittens, fällt mir auf, dass wir schon wieder nur über das Geld reden. So, okay, der Punkt mit dem immer runterbar ladbaren Album, gut, das nehme ich raus.
Ich habe drei Gedanken oder auch Fragen. Einmal, du vergleichst ja die Software- oder Open-Source-Community mit der Open-Music- oder Creative-Commons-Community. Aber ein großer Unterschied, der mir aufgefallen ist, ist ja, dass bei der Musik der Source-Code fehlt. So. Also ich kriege halt nur das Binary und der Source-Code fehlt. Und vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum die so zersprengt ist, wie du meintest. Ich weiß nicht, wie deine Gedanken dazu sind, weil, ich meine, ich kann natürlich einen Ogg Vorbis einfach irgendwie samplen oder so, aber den Source dazu habe ich nicht. Das heißt, die entsprechenden Samples, die dann zu der Musik führen und so weiter und so fort. Ist das ein gangbarer Weg, sich in die Richtung zu entwickeln? Oder
ist also, dass die Sourcen mitgeliefert werden?
Ja.
Ja, also finde ich aber teilweise halt eben auch schwierig. Das geht sicherlich bei elektronisch erzeugter Musik, die sozusagen aus digitalen Einzelteilen besteht, die ich mitliefern könnte. Aber wenn es zum Beispiel um einen gesungenen Titel geht, soll ich dann irgendwie den Sänger mitschicken, damit man halt die Chance hat, den Text auszutauschen. Den Text. Also im Vergleich würde ich sagen, zu Binaries ist Reverse Engineering bei Musikstücken ein bisschen einfacher. Also den Text könnte man zum Beispiel relativ einfach raushören, man kann sich mit der Gitarre hinsetzen, versuchen die Harmonien rauszufinden und so. Das geht, glaube ich, ein bisschen einfacher. Aber ich stimme dir vollkommen zu, dass man das nicht gleichsetzen darf. Das hatte ich ja auch so am Rande so ein bisschen damit drin. Ich hatte auch irgendwie zwei Folien nur zu dem Thema Unterschiede zwischen Musik und Source Code. Und dann nach der zweiten Folie, das waren nicht Folien, das waren DIN A4 Seiten, habe ich dann gedacht, das sprengt hier irgendwie den Rahmen, das schmeiße ich komplett raus. Also es gibt mir sind ganz viele Unterschiede aufgefallen, warum das nicht geht. Auch die zum Beispiel die viel höheren Erzeugungskosten. Wenn ich Code schreiben will, dann reicht mir ein x-beliebiger Texteditor oder sowas auf irgendeiner Maschine, dann kann ich mich da hinsetzen und halt programmieren. Wenn ich irgendwie eine Idee für ein Musikstück habe, dann brauche ich unter Umständen, um diese Idee genauso umzusetzen, erstmal ein Instrument, ein Verstärker, Aufnahmeequipment, ich brauche Zeit, ich brauche vielleicht eine ganze Band, damit es funktioniert und so. Das sind natürlich viel höhere Produktionskosten jetzt sozusagen, die man irgendwie auch berücksichtigen muss. Die müssen auf jeden Fall gedeckt sein. Aber das, finde ich, heißt nicht unbedingt, dass man daraus am Ende wieder ableiten muss. Das muss auf jeden Fall hundertprozentig wieder aus dieser Musik finanziert werden.
Aber zumindest bei elektronischer Musik könnte man das ja auch verteilt machen. Das weiß ich, jemand kann gut die Drum-Maschinen und jemand hat Ahnung davon und so. Es wäre vielleicht eine Möglichkeit, da noch gemeinsamer zu arbeiten, aber ich bin selber kein Musiker.
Deswegen. Also es geht sicherlich in einigen Bereichen besser als in anderen, und ich meine, es ist ja auch eigentlich bei Musik sogar ein alter Schuh. Also wenn man sich Jazzer anguckt, die sich dann irgendwie einmal die Woche in ihrem Club treffen, um dann Open Stage zu machen, da ist ja sozusagen das kollaborative Musik machen und immer wieder zitieren von früheren Werken, und dann merken die anderen, da will er hin. Das ist ja irgendwie nichts Neues, das ist ja irgendwie uralt. Diese Form des Remixes hat auch das Internet nicht erfunden.
Ja. Klar. Dann zu der Café-GEMA-Problematik hatte ich, glaube ich, letzte Woche gelesen, dass australische Fitnessstudios jetzt nur noch freie Musik verwenden wollen, weil deren Verwertungsgesellschaften die Preise stark erhöht haben, als Beispiel. Aber wäre das nicht auch eine Möglichkeit, das als Service zu machen für freie Musik, dass man einfach da irgendwie eine Software schreibt oder einen Stream macht oder so, und dann kann man hinterher die GEMA-Listen
für die australischen Fitnessstudios?
Nein, für die GEMA, dann kann man hinterher die Listen einfach ausdrucken, das haben wir dann und dann gespielt und einreichen ohne Probleme und dann kriegt man halt, also kriegen halt die entsprechenden Labels oder so das Geld statt der GEMA.
Ja, also ich habe ehrlich gesagt noch nicht so genau verstanden, wie die GEMA eigentlich intern vorgeht, wenn sie rausfindet, ob ein Titel jetzt GEMA-pflichtig ist oder nicht. Wir stellen ja mit dem Open Music Contest auch Sampler-CDs her, die dann irgendwie hier in ein Presswerk gehen und dann gepresst werden wollen. Und in Deutschland ist das halt wegen der GEMA-Vermutung so, dass kein Presswerk irgendwie ihre Maschinen anschmeißt, solange da nicht irgendwie ein Fax von der GEMA kommt, ihr dürft pressen. Das heißt, wir müssen, bevor die loslegen, dann bei der GEMA die Liste einreichen, das und das und das und das ist da drauf, das ist alles GEMA-frei, könnt ihr überprüfen. Und dann schickt die GEMA halt das Fax dahin, die sogenannte Freistellung, dass das Presswerk halt pressen darf. Und uns ist es halt das letzte Mal beim letzten Contest passiert, dass wir dann plötzlich eine Woche später eine Rechnung von der GEMA gekriegt haben für ein oder zwei Titel, die da drauf waren, über ein paar hundert Euro, die dann angeblich GEMA-pflichtig sind. Obwohl Bands, wenn sie sich bei uns bewerben, halt uns ein unterschriebenes Fax schicken müssen, dass sie eben unter anderem nicht Mitglied der GEMA sind, also auch kein Mitglied der Band Mitglied der GEMA ist. Und dann haben wir irgendwie versucht, irgendwie bei der GEMA jemanden zu kriegen, der dann irgendwie diese Rechnung wieder nullt. Das war ein Riesenproblem. Wir haben es dann am Ende nur geschafft, indem wir eine Pressemitteilung rausgehauen haben. Die GEMA verlangt Geld für CC-Musik. Das hat dann der Pressemensch bei der GEMA natürlich ganz schnell auf den Ticker gehabt, weil dann plötzlich irgendwie Journalisten anriefen, wir haben ja gerade so eine Meldung gekriegt. Und der hat sich dann darum gekümmert, ja, dass sich die GEMA mal bewegt, weil wir natürlich Zeitdruck hatten. Wir mussten diese CD pressen lassen und das ging halt da irgendwie noch nicht. Worauf ich hinaus will, wir haben dann irgendwie nur Rückschlüsse ziehen können, wie die GEMA denn auf den Verdacht gekommen ist, dass diese beiden Titel wohl GEMA-pflichtig sind. Die haben nichts anderes als den Vor- und den Nachnamen von Texter und Komponist. Und wenn ich dann irgendwie CC-Musiker bin und Ralf Müller heiße und der Open Music Contest reicht das bei der GEMA ein, dann, ich weiß nicht, haben die vielleicht eine Excel-Tabelle oder sowas und machen dann da irgendwie so eine Suche und finden dann einen Ralf Müller und hauen dann automatisch die Rechnung raus, hier ist GEMA-Mitglied oder so. So stelle ich mir das zumindest vor, anders kann ich mir das nicht vorstellen. So. Und ich weiß nicht, ob dann die GEMA das könnte, dass man denen irgendwie sagt, ja, wir machen da so einen Dienst, da gibt es dann so eine Liste und die kriegt ihr automatisch per E-Mail geschickt und so. Da sind die, glaube ich, überfordert.
Ja, also es ist so eine Vermutung, ja, ich weiß nicht. Cafés könnten sich das ja ausdrucken und dann da einreichen einfach. Ja, aber ist auch nur eine Idee. Dritte, letzte Frage, was hältst du von der Kulturflatrate? Da gab es ja auch so ein Panel zu, ist das eine Gefahr für offene Inhalte?
Weiß ich nicht. Ich weiß, also Kulturflatrate als solches erstmal tangiert, glaube ich, Creative Commons und freie Kultur erstmal gar nicht so stark, solange mit der Kulturflatrate nicht auch gleichzeitig die Verteilung irgendwie geklärt wird. Denn man kann ja auch eine Kulturflatrate machen und dann geht wieder alles an die alten Verwertungsgesellschaften, dann hat die freie Community davon auch wieder überhaupt nichts. Also wichtig ist nicht, ob es da eine Kulturflatrate gibt und wie hoch die ist oder so, sondern der entscheidende Punkt bei der Kulturflatrate ist, wie das Geld, was da eingenommen wird, wenn es eingenommen wird, überhaupt verteilt wird. Und da würde ich dann jetzt sozusagen daraus den Schluss ziehen, wenn die Kulturflatrate für die freie Community irgendwie einen Gewinn haben soll, dann geht das nur, wenn entweder die GEMA auch mit CC geht oder es eine eigene Verwertungsgesellschaft gibt, die dann von sowas auch wieder profitieren könnte. Ich weiß aber trotzdem nicht, ob ich die Kulturflatrate für eine gute Idee halte. Ich bin mir da einfach nicht sicher. Ich habe da, das ist, glaube ich, ein sehr komplexes Ding und man kann, glaube ich, nur über ein Gesamtkonzept sich eine Meinung bilden und nicht über so die einzelne Frage, wollen wir eine Kulturflatrate, ja oder nein? Dann kommen halt diese ganzen anderen Dinge hinten dran und wenn nicht alles zusammen in einem Paket ist, kann ich nicht sagen, ob ich das gut oder schlecht finde.
Die Antwort auf die Frage, was gibt es für freie Musik aus der Kulturflatrate, war nix bei dem Panel vor zwei Tagen, gestern, glaube ich. Ja. Also, weil wenn es frei ist, gibt es nix.
Erstmal danke für diesen schönen, dichten und angenehm intelligenten Vortrag. Ich bin immer noch angenehm geflasht davon, obwohl es im Wesentlichen Preaching to the Converted war.
Es gibt ja den Videostream. Also.
Ja, also auf jeden Fall hat Spaß gemacht. Aber eine Sache wollte ich dir nicht ganz durchgehen lassen. Du hast eine etwas, ich denke, unfaire Simplifizierung gegenüber der Musikindustrie gemacht. Und zwar in dem Punkt, wo du das Argument aufgegriffen hast, sie müssten ja im Prinzip mit einem Hit, müssten sie sozusagen neun Flops sozusagen irgendwie letzten Endes finanzieren. Allerdings ist das ja eigentlich der interessante Bereich. Das sind ja ausgerechnet die Sachen, die eben nicht irgendeinem Massengeschmack entsprechen, sodass sie sich so toll irgendwie zu Geld verwerten lassen, dass es sich irgendwie dann lohnen würde. Wenn man sich mal so ein bisschen anschaut, du hast ja richtig festgestellt, es geht darum, Freiraum zu schaffen, gerade für solche Nischen, gerade für solche Sachen, die ja eben nicht jeder toll findet. Und für viele kleine Bands, die bei einem guten Label sind, sage ich mal, die sind in dieser Situation, sie bekommen da tatsächlich Geld für, ich sag mal, für eine Studioproduktion, bekommen sie vorgeschossen, um vielleicht auf Tour zu gehen, bekommen sie Kohle. Das ist für die so eine Art Freiraum, der da geschaffen wird, durch ein gutes Label im Prinzip, die das auf so eine Art und Weise machen. Und die sind halt auch durchaus darauf angewiesen, dass einige Sachen sehr gut im Prinzip dann laufen und Geld reinbringen. Also insofern fand ich das ein bisschen war unfair, ungeschickt, das so ein bisschen so komplett über einen Kamm zu scheren. Aber trotzdem, gute Sache, danke.
Ja, also du hast wahrscheinlich recht, wenn wenn man das Ganze so formuliert, dass ein gut laufendes, massentaugliches Album neun oder zehn Alben finanzieren muss, die nur einen kleinen Kreis interessieren. Aber die Selbstauskunft der Musikindustrie ist ja, dass das, was sich nicht verkauft, halt Flops waren. Das heißt, da steckt, glaube ich, auch dann keine Liebe mehr hinter. Das sind halt eigentlich die Produkte, die Musikindustrie am liebsten von Anfang an gar nicht veröffentlicht hätte, wenn sie vorher gewusst hätte, dass sie sich so verkaufen. Und ich glaube schon, dass dann, wenn die Musikindustrie selbst das so darstellt, das sind halt irgendwie die Nieten, die müssen wir irgendwie mit durchfüttern, mit denen wollen wir aber eigentlich nichts zu tun haben, dass man das schon dann nicht so drehen sollte, dass das sozusagen, dass sie ja diese Massenmusik eigentlich nur veröffentlichen, damit sie die wirklich interessanten Bands auch irgendwie finanzieren können. Also ich glaube, dass kleine Labels das tatsächlich so machen. Und es gibt ja auch kleine Labels in der Musikindustrie. Aber ich glaube nicht, dass dieses Argument tatsächlich hauptsächlich von den kleinen Labels irgendwie so vertreten wird, sondern dass es halt die großen, teuren Fehlgriffe sind, die du und ich vielleicht auch echt nicht künstlerisch anspruchsvoll finden, die sozusagen für die Masse gedacht sind und aufgemotzt werden und wo vor allen Dingen unglaublich viel Geld in die Werbung reingeht. Das ist ein Hauptkostenpunkt, die Werbung für so ein Album. Und dann verkauft es sich trotzdem nicht. Es ist sozusagen einfach, hat gar keinen künstlerischen Wert, es soll aber ordentlich viel Kohle bringen, wir haben schon so viel Kohle reingesteckt und dann geht's schief. Und das, darauf kann man, glaube ich, zu einem Großteil schon verzichten.
Okay, Ack, aber da hast du jetzt schon wieder diese Sache gemacht, die Musikindustrie, schon wieder diese Generalisierung gemacht, was ich halt versucht hatte zu kritisieren. Also gerade wenn man, du hattest das an einer anderen Stelle so ein bisschen angesprochen, es gibt so viele coole kleine Labels, die wirklich tolle Sachen machen, ne? Und ja, deswegen habe ich mich so ein bisschen dagegen gesträubt, das so zu breit zu drehen, also so zu generalisieren.
Okay, angenommen.
Okay, ja, also ich bedanke mich jetzt auch im Namen des Publikums einfach nochmal ganz herzlich bei dir für diesen wunderbar informativen, zusammenfassenden, erhellenden Vortrag. Und glaube, jetzt ist auch der Punkt, wo es vielleicht weiter, wo wunderbar weiter diskutiert werden kann, unten an der Bar des Hackcenters oder anderer Location. Ich möchte noch ganz zum Schluss darauf hinweisen, auf eine quasi Nachfolgeveranstaltung, die Cologne Commons vom 10. bis 12. Juni. Falls ihr diese Flyer noch nicht gesehen habt, die liegen auch draußen aus. Da werden sicherlich auch diese ganzen Aspekte auch nochmal zur Ansprache kommen und diskutiert werden können. Herzlichen Dank.